Wir, vor 5 Jahren sind wir in diese Gegend hier gezogen und das, was ich jetzt erzählen werde, möchte ich natürlich einerseits so als Beispiel dafür erzählen, wie Gott durchträgt, wie er Mut macht, wie er hilft, aber es soll noch einmal darauf hinweisen, was wir ab September als ganze Gemeinde machen werden. Es ist nochmal eine Vorstellung von dem Kurs, den wir starten wollen. Und meine Geschichte ist ein Bild dafür, im übertragenen Sinne, wie es gut sein könnte, sich anzuschauen, wo ich herkomme. Das, was wir in den letzten 5 Jahren erlebt haben, resultiert aus einer Handlung, die 5 Jahre her ist. Und doch hat das, was wir damals gemacht haben oder nicht gemacht haben oder wie auch immer, Einfluss gehabt auf unseren Alltag. Tag für Tag hat das uns geplagt. Und deshalb ist das ein gutes Bild dafür, weil wir uns dem gestellt haben. Wir haben gesagt, wir lassen das so nicht stehen, wir werden dagegen alles unternehmen, was wir unternehmen müssen. Und so, glaube ich, hat jeder von uns Dinge, die aus seinem alten Leben ihm heute präsent sind. Und deswegen ist es gut, Erlebtes nachzuarbeiten, sich nochmal anzuschauen, neu zu ordnen, da wo es sein muss, nachjustieren. Und so habe ich diese Predigt genannt, der Einfluss von gestern auf heute. Ich glaube, dass all das, was du gestern erlebt hast, mehr oder weniger Einfluss auf das heute hat. 2016 war es soweit, wir haben entschieden, in Landstuhl in der Pfalz unsere Zelte abzubrechen und in den Norden zu ziehen. Und das bedeutete nicht nur Jobs kündigen, Abschied von Freunden nehmen, Abschied von der Gemeinde, von der Umgebung, all das, sondern es bedeutete auch, unser geliebtes Eigenheim, unsere alte Doppelhaushälfte, die wir 15 Jahre lang in Eigenleistungen liebevoller Arbeit modernisiert haben, zu verkaufen. Wir haben sie nochmal schön gemacht, haben alles nochmal weiß gestrichen, dass es einfach sauber aussieht und so, haben inseriert und innerhalb von kürzester Zeit waren so viele Anfragen da, das Haus war eigentlich ruckzuck weg. Wir haben eine junge Familie gefunden und wir dachten, bei dieser Familie ist das Haus einfach in guten Händen. Wir haben einen fairen Preis gemacht, später sagt man uns, wieso so günstig, ihr hättet doch sollen und hier und da, wie auch immer. Wir haben das Haus verkauft, haben mit dem Verkaufserlös unseren Baukredit getilgt und es ist sogar Geld übrig geblieben für den Umzug nach Hannover. Wir haben uns Hannover neu eingerichtet. Also bis dahin dachte ich, wow, Hammer, alles klasse. Toll. Gott ruft, wir antworten, er segnet, alles funktioniert und so weiter. Ungefähr ein halbes Jahr hatten wir dieses Glücksgefühl. Und dann eines Tages im Briefkasten ein Brief von Anwalt. Vom Anwalt des Käufers oder der Käufer. Und damit begann eine 5-jährige Leidenszeit. Man hat uns vorgeworfen, dass wir das Haus in einem nicht einwandfreien Zustand verkauft haben, dass es da Mängel gab, die wir verschwiegen haben, überstrichen, wie auch immer, und die dann nach einem halben Jahr erst zum ersten Mal sichtbar geworden sind. Und ich glaube, jeder Fachmann weiß, mit einer weißen Farbe kann ich nicht irgendeine Nässe oder einen Schimmel oder sonst irgendwas überstreichen und das dauert ein halbes Jahr erst, bis es rauskommt. Wie auch immer, wir dachten, das ist jetzt irgendwie ein kleiner Scherz. Wir dachten, wir reagieren jetzt einfach mal und sagen, nee, ist Quatsch, was ihr da sagt und so. Aber es ging eins nach dem anderen. Es ging immer weiter. Einladungen zum Vororttermin, ein Gutachtertermin nach dem anderen. Dann wurde im Laufe der Zeit da noch was entdeckt, noch ein Jahr später. Und noch ein Jahr später wurde da auch noch was entdeckt, was vorher schon da war, was sie aber nicht gesehen haben. Und jetzt erst ist das aufgetaucht. Auf jeden Fall hat es uns ganz schön herausgefordert. Natürlich zuerst immer dieses Empörtsein, wie können die nur? Wir haben mit Tanja immer wieder uns unterhalten, Tanja ist meine Frau übrigens, hey Albert, was ist da, sind zeitlich alles nochmal durchgegangen und wir haben gemerkt, je länger das gedauert hat, je länger diese Anschuldigungen vorgetragen wurden, je öfter Gutachter kamen und nun alle gegen uns gesprochen haben, ich war schon kurz am Verzweifeln an der Wissenschaft, weil es ist alles ganz genau erklärt, weil das und das und das, muss es vorher da gewesen sein und wir müssen es gewusst haben und so weiter. Dann haben wir gemerkt mit Tanja, dass etwas in unserem Denken passiert ist. Wir merkten, dass wir nach und nach anfingen, diesen Lügen zu glauben. Dachten, hä, vielleicht stimmt das doch, haben wir doch was Und ich merke in diesem Moment, wie sich alles in mir wehrt und ich sage, nein, auf keinen Fall. Wir hätten das niemals gemacht. Aber wie auch immer, das hat mir gezeigt, wir Menschen können eine Neigung dazu haben, wenn wir oft genug Dinge wiederholen, dass sie zur Wahrheit werden, obwohl sie absolut nicht stimmen. Ihre Forderungen beliefen sich am Ende, wenn ich dann noch alles zusammenrechne, mit Anwaltskosten, Gerichtskosten, Gutachterkosten auf ungefähr 70.000 bis 80.000 Euro. Das hat so sehr auf unsere Psyche gedrückt, dass jeder Gang zum Briefkasten herausfordernd war. Tanja hatte schon Angst, den Briefkasten zu öffnen, weil da der nächste Brief drin liegen könnte. Im Nachgang war die Angst unberechtigt, weil seit wir beim Anwalt waren, nach ungefähr einem halben Jahr, kam alles per E-Mail. Aber das haben wir dann vergessen irgendwie. Ne? Und, ja. Aber ich habe dann natürlich alles abbekommen. Die E-Mails kamen bei mir an. Ja, auf jeden Fall, wir merkten, je länger das Ganze gedauert hat, desto mehr raubte es uns die Kraft, Emotionen, schlaflose Nächte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemanden beweisen willst, dass du recht hast. Und dann geht dieses Gespräch im Kopf los. Und du stellst dir vor, wie du ihm das alles erklärst. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Gerichtsverfahren ich durchgespielt habe im Kopf. Ne? Und zack, und von der Seite und von der. Irgendwie hatten wir das Gefühl, mit der Zeit, je mehr Anschuldigungen kamen, die wollen einfach Geld aus uns rausholen, rauserpressen, wie auch immer. Und dann erinnerte mich ich auch an diese Bibelstelle. Ne? Also wenn jemand dich vor Gericht führt und er will von dir ein Hemd haben, gib ihm auch das zweite. Na, und ich denke dann in diesem Moment, boah, aber ich habe keine 70.000 bis 80.000. Wo soll ich das denn hernehmen? Na, also wenn es nur das Hemd wäre, irgendwie würde das schon irgendwie gehen. Tatsache ist, dass es aufgrund der Gutachten für uns überhaupt nicht gut ausgesehen hat. Also mein Anwalt hat sogar angeboten, willst du vielleicht selbst einen Gutachter beauftragen, der ein Gegengutachten macht, ne? Das würde wiederum Geld kosten, wiederum Zeit, wieder dahin fahren. Und es war insgesamt richtig viel. Und für uns war klar, wir können diese Forderung 70.000, 80.000 nicht annähernd irgendwie bezahlen, finanzieren. Ich war Bankkaufmann, bevor ich Pastor wurde. Ich bin ein bisschen vom Fach und ich habe hochgerechnet. Und für mich war dann klar, boah, wenn das so eintrifft, wenn dieses Verfahren tatsächlich laufen wird und wir verlieren, dann können wir nicht mal eine Finanzierung für das Geld bekommen. Dann müssen wir über Privatinsolvenz nachdenken. Dachte ich, cool, privatinsolventer Pastor. Irgendwie klingt nicht so gut. Ja. Auch das habe ich durchgerechnet, alles durch. Nur, ja, wir waren bereit zu kämpfen. Wir haben gesagt, okay, wir wissen, wie was gelaufen ist. Wir hatten damals eine Gemeinde gegründet in den Jahren davor, bevor wir dann nach Hannover umgezogen sind. Wir hatten so viele Menschen zu Hause, bestimmt 50. Wir hatten ein bis zweimal pro Woche Besuch zu Hause. Wir haben einfach unsere Türen geöffnet, um Menschen kennenzulernen und um das Evangelium weiterzugeben. Und ich habe schon angefangen, alles durchzugehen. Wen würde ich fragen? Wer war bei mir zu Hause? Wer könnte das bestätigen? Auch unsere Nachbarn, Verwandte, die beim Renovieren geholfen haben. Ne? Alles schon aufgestellt und der Anwalt hat es nicht so positiv gesehen, aber ich dachte, boah, wir kriegen das schon hin. Und dann kam der nächste Gedanke. Bei diesen Terminen vor Ort mit dem Gutachter habe ich schon gesehen, dass da ein Schaden da ist. Definitiv. Die Wand ist nass geworden, da am Dach ist Wasser durchgekommen. Auch wenn mir klar war, dass ich das nicht gewusst habe und nicht verschwiegen habe und es nach meinem Verständnis auch nicht sein kann, dass es nach 3 Jahren erst durchregnet und das schon vorher da gewesen sein soll, trotzdem merkte ich, ich spürte so eine gewisse Verantwortung. Und selbst wenn wir diesen Weg gehen würden, wir würden komplett gewinnen, würde ich mich schlecht fühlen, weil wir haben ein Haus verkauft, wir dachten, das ist ein gutes Haus und jetzt sehe ich, dass da schon ein Schaden da ist, auch wenn das nicht von unserer Seite versteckt, verschwiegen, wie auch immer wurde. Und wir waren uns mit Tanja auch einig, wir würden uns gerne beteiligen. an der Beseitigung. Wir haben, weil wir, ich, mit meinem Vater haben wir 4 Häuser gebaut insgesamt, 2 Häuser komplett kernsaniert. Ich weiß, wie das funktioniert. Wir haben ihnen angeboten, lass mich das machen. Ich würde diese Dinge beseitigen. Das kostet nicht annähernd so viel, aber sie haben immer abgelehnt. Dennoch war uns klar, wir sind in einer Zwickmühle. Einerseits wollen wir nicht das auf uns nicht sitzen lassen, wir wollen uns verteidigen. Wer will denn schon ein verurteilter, wegen Betrug verurteilter Pastor sein? Auf der anderen Seite war klar, wir wollen irgendwie was tun, um den Schaden zu beseitigen. Und dann waren wir uns mit dem Anwalt ziemlich schnell einig, dass wir gerne einen Kompromiss, einen Vergleich, sagt man in der Sprache, einen Vergleich erwirken möchten. Und wir haben das nochmal ein bisschen hochgerechnet, wie auch immer, und haben gesagt, so in die Richtung könnte es gehen. Einmal angeboten, zweimal die Summe erhöht und die haben immer nur abgelehnt. Und wir waren so verzweifelt vor ungefähr einem Jahr, dass wir am Ende bei 40.000 Euro gelandet sind. Ich weiß nicht, was mich damals bewegt hat. Wir haben das Geld nicht. Finanzierung wäre richtig schwierig. Unser Alltag wäre sehr herausfordernd, aber wir haben ihnen 40.000 Euro angeboten und sie haben abgelehnt. Es war also klar, es läuft auf ein Gerichtsverfahren hinaus. In dieser Zeit, muss ich noch sagen, das ist mir ganz wichtig, kamen immer wieder unterschiedliche Gedanken. Und ich merkte, wie sich ein Gedanke einschleicht. Guck mal, du hast alles verlassen. Du hast alles aufgegeben. Du hast deinen gut bezahlten Job aufgegeben. Jetzt verdienst du die Hälfte. Du hast dein Haus verkauft, jetzt zahlst du 3-mal so viel Miete. Du hast deine Freunde verlassen, deinen Einfluss, dein Ansehen, alles. Und bist jetzt hier für wen? Für Gott? Und warum lässt er das jetzt zu? Und als ich merkte, dass dieser Gedanke sich einschleichen will, habe ich sofort gesagt, nein, ich sehe das nicht so. Ich habe Gott nichts vorzuwerfen. Ich weiß nur eins, dass alles seinen Platz hat, dass alles seinen Grund hat und dass, egal was passiert, wir diese Zeit mit Gott durchgehen werden und wie auch immer es ausgeht und wenn es sein muss, dass wir verurteilt werden, dann hilft uns Gott dadurch. Ich habe so ein absolutes Vertrauen zu ihm. Und ich muss das jetzt alles sehr kurz erzählen, ne? Das hat 5 Jahre gedauert insgesamt und das sind 500 Kilometer mal schnell runterfahren, vor Ort Termin, Gutachter, der Käufer und glaub mir, ich war nicht gerne dort. Dieser Blick, dieses erniedrigende Beschuldigen und ich stehe da und ich weiß, ich darf mich jetzt nicht wehren, ich darf nicht auf die gleiche Ebene kommen, ich darf nicht anfangen. Und dann, als klar war, dass wir uns nicht einig werden, haben sie Klage eingereicht, sie haben ihre Situation geschildert, wir haben unsererseits die Situation geschildert, sodass die Richterin in dem Fall, war eine junge Richterin, alle Infos hatte und wir waren uns mit dem Anwalt einig, also wenn es irgendwie eine Einigung geben soll, damit es nicht zum richtigen Verfahren kommt, wir würden gerne 25.000 Euro anbieten. Ich habe das hochgerechnet, wir haben da noch einen Bausparvertrag, da könnte ich noch ein Bauspardarlehen aufnehmen und wir würden es schaffen, weil wir wollen uns beteiligen. Klar war aber, sie haben ein Jahr zuvor 40 abgelehnt. Und so sind wir dahin und dann kam die Richterin rein und sagte grob zusammengefasst in etwa Folgendes. Sie sagt, bei diesen Punkten sehe ich gute Chancen beim Kläger, dass die Klägerseite gewinnt. Bei den anderen Punkten sehe ich gute Chancen beim Beklagten, dass sie das abwehren können. Ich würde gerne einen Vergleich vorschlagen und ihr müsst euch irgendwo in der Mitte treffen. Die Kosten für die Reparatur lagen ungefähr bei 50.000 Euro plus die ganzen Nebenkosten und die Mitte ist 25. Also sie hat eigentlich das ausgesprochen, was wir machen wollten. Ich sehe diesen Kläger, er, seine Frau, das kleine Kind, ne, gegenüber von uns. Also sie haben das alles schon gut gemacht. Er ist bei der Feuerwehr, ist in seiner Kleidung gekommen, natürlich so ein toller Bürger und hier sitzt so ein Pastor von so einer Sekte, der die junge Familie über den Tisch gezogen hat. Und ich dachte, boah, wie geht das jetzt aus? Sie haben sich zurückgezogen mit dem Anwalt und innerlich natürlich bete ich und sage, Herr, ich will nicht in dieses Verfahren. Das wird nochmal dauern, nochmal Termine vor Ort. Ich muss alle meine Freunde, meine Verwandten anrufen, als Zeugen aufrufen. Das wird mich wieder Zeit und wieder Kraft kosten. Und kannst du irgendwas machen? Und nach nicht mal 5 Minuten draußen kamen sie wieder rein und ich habe gemerkt, das hat ihnen überhaupt nicht gepasst. Aber sie sagten, ja, wir stimmen dem Vergleich zu. Ich weiß, ihr klatscht jetzt nicht, ne? Weil es sind 25.000 Euro. Aber für mich, für uns, das war ein Wunder. Es war ein Wunder, es hat uns erlöst von diesem ewigen Kampf, von dieser Ungewissheit, wie geht es aus. Außerdem hat mich mein Anwalt immer wieder gewarnt. Er sagte, das kann auch komplett anders ausgehen. Ihr könnt auch komplett verlieren. In allen Anklagepunkten quasi. Er sagte mir, Sie wissen ja, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und eigentlich soll dieser Spruch bedeuten, du weißt nicht, wie es ausgeht. Und ich sagte, sehr gut, in Gottes Hand, perfekt. Genau darum geht es doch. Auf jeden Fall, das ist gut ausgegangen. Wir sind mit Tanja richtig glücklich. Wir haben den Gerichtssaal verlassen, haben unsere Eltern angerufen, weil sie mit uns die ganze Zeit mitgefiebert haben. Sie haben da mitgebaut, mitgeholfen. Sie wussten auch alles. Sie sagen, Albert, da ist ja gar nichts dran. Auf jeden Fall haben wir mit ihnen so darüber gesprochen. Und ich habe gleich erzählt, hey, Papa, alles gut und wir kriegen es gelöst. Und ich fange jetzt an, ich lasse jetzt meinen Bausparvertrag auszahlen. Ich werde das Bauspardarlehen beantragen und so. Und dann waren wir noch dort geblieben mit ein paar Freunden unterwegs, haben noch am nächsten Tag schön gefrühstückt. Und dann klingelt das Handy. Meine Mama ist dran. Der Papa steht neben dran, sie hat auf laut geschaltet. Er sagt, Albert, du hast erzählt, wie ihr das alles lösen wollt und Bausparvertrag kündigen und so. Bitte macht das nicht. Wir übernehmen das für euch. Und ich merke in diesem Moment, eigentlich müsste ich vor Freude hüpfen und einen Rückwärtssalto machen, wie auch immer. Und ich merke in diesem Moment, wie schwer es mir fällt, einfach mal dieses Geschenk anzunehmen. Wisst ihr, in diesen 5 Jahren habe ich bestimmt 100 Mal gesagt, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, egal wie es kommt, ich werde das durchstehen, wir werden das durchstehen, Gott wird uns nicht im Stich lassen. Und als diese Aussage von meinen Eltern kam, spüre ich, wie wieder so eine Anklage kommt aus meinem Inneren. Ja, na klar, so kann das jeder. So kann das jeder durchstehen. Jetzt hast du auch noch deinen Eltern das Geld aus der Tasche gezogen. Und dann habe ich meinen Lieblingssatz gesagt. Ich danke Gott für diesen Satz, weil er nicht von mir ist, er ist aus der Bibel. Und er lautet, geh hinter mich, Satan. Ich benutze ihn immer wieder, wenn blöde Gedanken kommen, wenn Dinge kommen, die nicht gut sind. Ich sage immer wieder, geh hinter mich, Satan, da gehörst du hin. Das ist nicht göttlich, das, was du sagst. Und das hat mir in dieser Zeit nochmal geholfen, zu greifen, wie schwer es mir fällt, einfach Gnade, ein Geschenk anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich bin einer, ich würde gerne lieber alles verdienen und noch zurückzahlen und so, aber wenn ich das konsequent durchziehe, dann muss ich die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Denn das, was er getan hat, was er mir anbietet, das ist nicht rückzahlbar. Das ist so viel größer als alles das, was ich tun kann und es ist einfach nur ein Geschenk. Das war das Wunder nach dem Wunder, das Eigentliche. Und ja, es sind meine Eltern. Und in diesem Moment habe ich gesagt, welches Recht habe ich, es ihnen zu verwehren? Michael erzählt immer gerne, Michael Enz, wo ist er denn? Von seiner Oma, wenn ihr Blumen bringt oder irgendein Geschenk, wie sie es ihm mal wehrt und sagt, behalt das Geld, kauf dir lieber selbst was. Ne? Und er sagt, Oma, ich will dir einfach nur was Gutes tun. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber es ist jetzt ein Nebenthema, aber ich ermutige dich dazu, es zuzulassen, weil Leute dich beschenken wollen. Was mich auch sehr bewegt hat in dieser Zeit, in diesen 5 Jahren, immer wieder kamen Menschen und sagten, boah, wie kann das denn sein? Was will Gott dir damit sagen und so, ne? Und oh, wie schrecklich. Und dann sind Dinge passiert in dieser Zeit, die mir geholfen haben zu greifen, dass das, was ich durchmache, nicht das Schlimmste der Welt ist. Ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren habe ich mit einer Familie eine Zeit durchgemacht. Ich war bei ihnen im Krankenhaus. Ihr einjähriger Sohn hat um sein Leben gekämpft und hat diesen Kampf verloren. Ich kann mich an diese Nacht erinnern, wie ich dort bei ihnen war, wie ich gebetet habe die ganze Zeit und Mut zugesprochen. Aber er hat es nicht geschafft. Und ich weiß, noch bei der Beerdigung von diesem einjährigen Sohn kam mir unsere Situation hoch, Und auf einmal erschien mir sie so klein. Was sind 80.000 Euro? Ich glaube, diese Eltern würden alles verkaufen, was sie haben. 500.000 würden Darlehen aufnehmen, nur um ihren Sohn zu retten. Und es geht nicht darum, irgendwie zu vergleichen. Aber in dem Moment war mir klar, wie gesegnet ich bin. Wie gut es mir geht. Und heute, ich weiß, es war ein richtiger Kampf für die Familie. Sie haben vor allem auch sehr lange probiert, dieses Kind zu bekommen, und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, es ist jetzt 3 Jahre her. Inzwischen haben sie noch ein Kind bekommen. Es ist jetzt, glaube ich, 1,5. Und das soll nicht bedeuten, ach komm, mach nichts, Gott gibt dir ein anderes. Das will ich nicht sagen. Aber was ich sagen möchte, es gibt Dinge, die schwerwiegender sind. Und was auch immer uns im Leben passiert, ich bleibe dabei, dass Gott immer hilft, das anzugehen und das durchzugehen. Und jetzt würde ich das gerne dir anbieten, was du mit dieser Geschichte machen kannst. Ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger Dinge haben, die in der Vergangenheit passiert sind, ob wir schuld waren oder nicht, ob uns was angetan wurde oder ob wir was verbockt haben, dass diese Dinge Einfluss auf unser heutiges Leben haben. Wenn du irgendwie drei gescheiterte Beziehungen hinter dir hast, dann kann das gut sein, dass du heute denkst, gute Beziehungen sind nicht möglich. Weil das nicht aufgearbeitet ist, weil das nicht erledigt ist, weil das da irgendwie noch im Raum steht. Wenn dich 3 beste Freunde oder Freundinnen enttäuscht haben, denkst du heute möglicherweise, ich will keine besten Freunde mehr. Das ist eh nur eine Enttäuschung. Und so kann jeder so sein Leben durchgehen. Und ich glaube, dass es einfach gut ist, sich mal bewusst zu machen, wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin? Heute Morgen im Gottesdienst hat Michael Gottesdienstleitung gehabt und er hat das anmoderiert. Ich fand das so klasse. Er sagte so in etwa, stell dir vor, du gehst durch die Stadt und du merkst, du bist irgendwo reingetreten. Das klebt am Schuh. Und du läufst so und klatsch, klatsch. Und das kann dich den ganzen Tag verfolgen, wenn du so weitermachst. Wenn du Glück hast, ist irgendwann genug Staub dran, dass es nicht mehr so Klatsch macht. Aber viel besser ist es doch, kurz Halt zu machen und dieses blöde Kaugummi abzumachen. Und wozu ich uns einladen möchte, auch uns als ganze Gemeinde in dieses Projekt, das wir vor uns haben im Herbst, ist genau das. Sich ganz bewusst Zeit dafür zu nehmen, zu reflektieren, wo komme ich her, was bringe ich mit, was habe ich so alles erlebt. Ich glaube, es ist gut, sich dem zu stellen. Es kann herausfordernd werden, es kann dich was kosten. Stell dir vor, Tanja und ich würden diese Briefe ignorieren. Stell dir vor, wir hätten uns keine Hilfe vom Anwalt gesucht. Stell dir vor, wir würden alles einfach nur irgendwie zur Seite schieben und dann würden wir die Vorladung zu diesem Gerichtstermin haben und wir haben uns nie dazu geäußert. Die Richterin hätte gar keine zweite Sicht. Ich glaube, das wäre nicht so gut ausgegangen. Ja, es hat uns viel gekostet, wir haben gekämpft, wir haben investiert, aber es war gut, das anzugehen, was uns da passiert. Und deswegen glaube ich, dass es für dich gut ist, das anzugehen, was du siehst, was in deinem Leben vielleicht noch irgendwie da sich immer wieder meldet. Und meistens meldet es sich nicht in guten Situationen. Oft in Streit, in Auseinandersetzungen, in Situationen, wo du verletzt bist und dann auf einmal kommt alles hoch. Ich weiß nicht, ob du schon mal Streit mit jemand hattest, den du lange kennst, und auf einmal wirst du zur Zeitmaschine. Und sagst, weißt du noch damals, vor 15 Jahren und damals vor 13 und damals vor 10 und du bist übrigens immer so und nie, ne? Ich glaube, es ist einfach gut. Es kann sein, dass es für dich sehr herausfordernd wird, dass du Dinge entdeckst, die dir ein bisschen Angst machen, dass da Muster sichtbar werden, die immer wieder passieren. Aber das Schöne ist, dass du in dieser Zeit, wenn wir das gemeinsam machen mit diesem Kurs, eine Anleitung bekommst, sozusagen einen Anwalt, der dir nach und nach durch die Themen hilft. Dieses Projekt, das wir machen wollen, heißt Keys to Freedom, Schlüssel zur Freiheit. Es geht darum, Dinge anzugehen nach und nach. Und weil die Dinge aus der Vergangenheit so vielfältig sind, gibt dieser Kurs auch 8 verschiedene Themen vor. Wir werden zu diesem Kurs auch eine Predigtserie machen. Das heißt, wir werden alle zwei Wochen hier sonntags das Thema, worum es in der Woche ging oder gehen wird, je nachdem, ob ihr vorarbeitet oder nacharbeitet, auch predigen. Und die Themen des Kurses lauten Gottes Stimme hören, Gottes Stimme wahrnehmen. Das ist übrigens das A und O in unserem Leben. Weil wenn ich Gott nicht höre, wenn ich nicht das Gefühl habe, er ist da, er spricht zu mir, er hat Einfluss auf mein Leben, dann habe ich das Gefühl, ich muss alles selbst schaffen, aus meiner Kraft heraus, mit meinen Fähigkeiten. Aber ganz ehrlich, wir sind keine Therapeuten. Wir können uns nicht selbst therapieren. Wir brauchen jemand an unserer Seite. Und das ist einerseits Gott mit seiner Stimme in unserem Alltag, aber es sind auch Menschen. Deswegen wünsche ich mir und uns, dass dieses Kursheft nicht, dass du es nicht alleine durcharbeitest, sondern dass du dich einer Gruppe anschließt, die dann einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen darüber reden. Das zweite Thema ist Verbundenheit mit Christus und Hingabe zu Christus. Das dritte Thema, erneuere deine Gedanken. Thema 4, die Verletzungen unseres Lebens heilen. Thema 5, Generationsmuster brechen. Thema 6, Autorität in Jesus anwenden. Und ja, irgendeine Nummer habe ich vergessen. Das letzte Thema ist Freiheit ein Leben lang. Wir werden heute eine Liste austeilen, wenn du sagst, ich will gerne dabei sein, grundsätzlich. Dann müsstest du ein Kursheft bestellen, das werden wir organisieren und werden das in zwei Wochen, wenn nächster Gottesdienst da ist, mitbringen. Du kannst das gerne vorbestellen. Und am Ende des heutigen Gottesdienstes werde ich eine Schulung machen für alle die, die sagen, ich spüre da einen Ruf, entweder mein Zuhause zu öffnen oder mich hier zu treffen mit Leuten, dass die, die so ein Kursheft durcharbeiten, einfach einen Ort haben, um miteinander darüber zu reden, wie es war. Deshalb jetzt, wenn wir in die Gebetszeit kommen, vielleicht kannst du mir so ein bisschen Musik in den Hintergrund legen. Musik rührt immer die Herzen an, weil ich glaube, dass ich schon viele Köpfe habe. Jetzt möchte ich eure Herzen. Ich lade dich jetzt ein, dich zu fragen, ob du gerne diesen Weg gehen würdest, nach hinten zu schauen auf dein Leben. Du sagst, ja, der Kurs ist jetzt gut dran, es ist für mich. Und wenn du heute diese Entscheidung triffst oder bevor du sie triffst, möchte ich dir ein paar Dinge ans Herz legen. Vielleicht denkst du jetzt, boah, zu heftig, zu viel, schaffe ich nicht. Soll ich denn das machen? Ich weiß schon ganz genau, was rauskommt. Und dann muss ich dem vergeben und das loslassen und das nochmal angehen. Ich möchte dir Folgendes sagen. In Johannes 15, 12 steht, Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und das bedeutet, du musst das nicht aus dir heraus produzieren. Jesus hat diese Liebe in dein Herz ausgegossen. Er hat dich schon geliebt. Er hat dich voll davon gemacht damit. Und deswegen, auch wenn das vielleicht nicht so aussieht in deinem Alltag, an manchen Reaktionen, die du merkst, sie ist da, diese Liebe, weil Jesus dich geliebt hat. Und deshalb bist du auch fähig zu lieben. In Epheser 4, 32 heißt es, der Apostel Paulus schreibt, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vielleicht denkst du, boah, ich schaffe das nicht, dieser Person zu vergeben. Nein, niemals, kann ich nicht. So viel Kraft, so viel Vergebung in mir habe ich nicht, schaffe ich nicht. Hier steht, doch, schaffst du, weil Gott so viel Vergebung in dich hineingegossen hat. Weil er dir alles vergeben hat. Und deswegen, das ist deine Natur. Und deswegen schaffst du das mit seiner Hilfe. Ich könnte so Thema für Thema durchgehen. Was ich sagen möchte ist, egal was da rauskommt, du musst nichts können. Du musst nicht gut genug, fähig genug, schlau genug, demütig genug sein, liebevoll genug. All das, was du brauchst, ist Jesus in deinem Herzen. Und er wird dich dabei begleiten, alles andere zu tun. Wisst ihr, wir sind als Christen verrückt genug zu glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat nach 3 Tagen. Wir sind verrückt genug zu glauben, dass er dann irgendwie sich verwandelt wurde und dann in den Himmel aufgefahren ist. Das glauben wir alles. Aber dass diese Kraft in meinem Leben wirkt und Dinge verändern kann. Das scheint so schwer zu sein, das zu glauben und anzunehmen. Jemand sagte mal, der Mensch hat die Distanz zum Mond überwunden. Aber die Distanz zueinander scheint so weit weg zu sein. Ohne Jesus ja. Und eine letzte Bibelstelle und dann gehen wir ins Gebet. Epheser 1, 18 bis 20. Paulus betet für die Epheser und das ist sein sehnlichster Wunsch und auch der Wunsch für mich und für uns. Er schreibt, ich baue ein bisschen uns ein anstatt euch. Eröffne uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berief und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe Kraft, die gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Dieser Vers hilft mir immer wieder. Ich sage, Albert, weißt du, mit welcher Kraft Gott in dir am Werk ist? Es ist die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Und mit dieser Kraft kann ich alles. Ich kann alles schaffen. Jedes Hindernis, jeden Graben, den ich oder jemand ausgegraben hat, das kann wieder zugeschüttet werden. Wir können wieder einander näher kommen. Wir können wieder Dinge in Ordnung bringen. Und ich bitte dich jetzt im Gebet eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ja, ich will das. Ich will mein Leben nochmal angehen. Ich will mir das anschauen und ich öffne mich dafür. Sprich gerne dein Gebet. Du kannst es leise machen, laut, wie auch immer. Ich bete jetzt auch mit. Und in dieser Zeit, wenn wir beten, möchte ich noch auf etwas hinweisen, nämlich, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie so ein Therapieprojekt zu machen. Das können alle, das können Ärzte, das können andere. Das, was wir tun, ist nur möglich, weil Jesus in unserem Herzen ist. Sonst ist es nicht machbar, nicht schaffbar, nicht überwindbar. Und wo auch immer du gerade stehst, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, das ist mein sehnlichster Wunsch, dass du heute sagst, ja, sag ja zu Jesus. Ich will dieses Herz voll Liebe haben, dieses Herz voll Vergebung, dieses Herz voll Frieden und das kann nur von Jesus kommen. Ich bete für dich, wenn wir jetzt beten und du merkst, dass du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dass du jetzt die Entscheidung dafür triffst, ihn in dein Leben einzuladen. Lasst uns beten. Jesus, danke dir. Danke, dass du Unmögliches möglich machst und danke, dass für dich nichts zu groß, zu schwer, zu herausfordernd ist. Jesus, danke, dass du uns so gut verstehst, weil du auch dieses Leben gelebt hast. Du hast so viel Anfeindung erlebt, so viel Ablehnung, so viel Missverständnisse dir gegenüber, so viel Hass. Und dennoch hast du das geschafft, mit Liebe zu überdauern, zu entgegnen. Jesus, du hast dein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Du hast alles bezahlt, damit wir schuldenfrei sind. Du hast jede Last getragen, damit wir es leicht im Leben haben. Und ich bete, dass diese Lasten, die scheinbar vor uns sind oder auf uns sind, dass wir sie in diesem Licht sehen können und sagen, dass für dich keine Last zu schwer ist und dass du mitträgst und dass du ablegen helfen möchtest. Danke. Ich bete, dass wir als Gemeinde, als Treffpunkt Leben Nienburg, dass wir in diesem Herbst, in diesen 12 Wochen, die dann vor uns liegen, einfach eine segensreiche Zeit erleben, wo Dinge in Ordnung gebracht werden, die außer Ordnung geraten sind. Wo noch was vergraben ist, da wo noch was unter den Teppich gekehrt wurde, wo irgendwie noch nicht erledigt ist, dass das angepackt werden kann und aus der Welt geschafft. Dass niemand mehr an dieser Beule unter dem Teppich stolpert und sich jedes Mal die Nase aufschlägt. Ich bete, dass wir mutig unser Leben nochmal anschauen und angehen und gemeinsam einen neuen Schritt als Kirche machen. Dass hier eine neue Atmosphäre herrscht, dass hier Menschen hineinkommen und einfach erfasst werden von dieser Liebe, von diesem Miteinander, von diesem Füreinander-Dasein, dass Menschen hier dir begegnen, weil sie durch uns auf dich aufmerksam werden. Danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du heute da bist und du hast Jesus noch nicht in deinem Herzen, das hat dich angesprochen, ich lade dich ein, am Ende des Gottesdienstes einfach nach vorne zu mir zu kommen. Ich würde dich gerne kennenlernen und für dich beten. Ansonsten danke, dass du dir das jetzt überlegt hast. Ich hoffe, dass Gott dein Herz einfach bewegt hat, zu dir gesprochen hat, und ich freue mich auf diese Zeit im Herbst. Amen.